Deutschlandfunk Kultur. Fazit. Mit Britta Bürger.
Herzlich willkommen zusammen. Die Fotografin Candida Höfer war gerührt, als sie heute Abend in Berlin mit dem Käthe-Kollwitz-Preis und einer Ausstellung in der Akademie der Künste geehrt wurde. Zu sehen sind ihre einzigartigen Porträts von leeren Räumen. Bibliotheken, Museen, Theater. Denn
der Mensch ist nicht mein Thema.
Und das ist über die Jahrzehnte so geblieben. Wir sprechen gleich mit dem Mann, der heute Abend die Laudatio auf Candida Höfer gehalten hat, dem Architekten Matthias Sauerbruch. Dann sind wir bei der Uraufführung eines neuen Theaterabends von Christoph Marthaler in Basel. Dr. Watzenreuthers Vermächtnis, ein Wunschdenkfehler. Und wir berichten über Joe Cialos hartnäckige Versuche, mit der Berliner Kulturverwaltung etwas gegen Antisemitismus im Kulturbetrieb zu tun. Candida Höfer ist eine der weltweit anerkanntesten Fotografinnen aus Deutschland. Eine der wenigen Frauen, die aus der legendären Klasse des Fotografenpaars Bernd und Hilla Becher an der Düsseldorfer Kunstakademie hervorgegangen ist. Im Lauf der Jahrzehnte hat sie sich am meisten für die Innenräume von Bibliotheken und Palästen interessiert, von Museen und Theatern. Am berühmtesten ist wohl ihre Serie über die legendäre Spiegelkantine von Werner Panton in Hamburg. Candida Höfer gibt keine Interviews mehr, aber früher hat sie die Räume, die sie interessieren, mal so beschrieben.
Was die Räume schon haben müssten, also ist eine bestimmte Helligkeit, eine bestimmte Größe. Und am Anfang war es auch so, dass also fast ausschließlich öffentliche Räume sein sollten. Das hat sich mittlerweile geändert. Auch eine Bibliothek zählt ja auch eher zu einem halböffentlichen Raum. Also unter öffentlich habe ich eigentlich verstanden, dass der Raum für jeden zugänglich ist.
Die Fotografin Candida Höfer. Im Jahr ihres 80. Geburtstages wird sie für ihr fotografisches Lebenswerk mit dem Käthe-Kollwitz-Preis der Akademie der Künste geehrt. Und zugleich präsentiert die Akademie ihre großformatigen Architekturfotografien in einer Ausstellung am Pariser Platz in Berlin. Mit der Preisverleihung wurde diese Ausstellung heute Abend eröffnet. Die Laudatio hielt der Architekt Matthias Sauerbruch. Und ich freue mich, dass er kurz danach noch Zeit für uns gefunden hat. Guten Abend, Herr Sauerbruch.
Guten Abend.
Wie würden Sie Candida Höfers Blick auf Räume beschreiben? Was ist das Besondere?
Ja, das Besondere ist, dass es zunächst mal ein ganz, nüchterner, sachlicher Blick ist, der auf diese oft prächtigen, monumentalen Innenräume gerichtet ist. Und man ist vielleicht für den Augenblick erstmal einfach angezogen von der Größe auch der Bilder. Und auch dieser, sagen wir mal, Tiefenschärfe. Die Bilder sind ganz und gar super präzis, also richtig scharfe Fotografien, unabhängig davon, ob der Raum tief ist oder flach, ist gleichmäßig scharf und dadurch kriegt das Detail so eine unglaubliche Präsenz. Man guckt da rein, ist ein bisschen wie so ein Bild, in das man versinken kann, weil man findet immer wieder neue Dinge.
Candida Höfer fotografiert ja vor allem, wie sie es eben beschrieben hat, Innenräume. Und zwar ohne die Menschen, die diese Räume normalerweise nutzen.
Der Mensch ist nicht mein Thema.
Ja, Candida Höfer konzentriert sich voll und ganz auf die Räume, auf die jeweilige Ordnung in diesen Räumen. Da lenkt nichts ab, gar nichts. Wie ist das für Sie als Architekt, Herr Sauerbruch, durch die Brille von Candida Höfer auf Architektur zu schauen? Also sehen Sie da nochmal was anderes als das, was Sie selbst in den Räumen erleben?
Also es gibt ja verschiedene Erlebnisformen von gerade solchen Räumen, jetzt wie Theatern, Bibliotheken und so weiter. Das eine ist die Perspektive des Nutzers. Also ich gehe dahin, ich möchte ein Buch lesen. Wie ist das mit der Ausleihe? Kann ich mich zurechtfinden? Wo kann ich arbeiten? Wie ist das Licht da drin? Und so weiter und so fort. Also so die Erwartung eben der Nützlichkeit oder Funktionalität eines Gebäudes. Oder man kann das Gebäude natürlich auch als eine Art von, Essay sehen, also als eine Art von sprachlicher Konstruktion, die irgendwas sagen möchte oder die uns vielleicht beabsichtigt oder nicht uns was mitteilt. Und ich glaube, das ist die Sichtweise von Candida Höfer. Die Räume sind eigentlich wie offene Bücher. Man guckt da rein und man entdeckt Charaktere. Ihre Bilder sind, man möchte, wie so eine Art von Psychogramm von Charakteren, die halt in der Architektur gefasst sind. Und für einen Architekten ist das natürlich spannend und irgendwie aufregend, weil man auch Räume vorgeführt bekommt, die auf den ersten Blick vielleicht nicht so bedeutend erscheinen. Also sie hat nicht nur die monumentalen Kulturräume fotografiert, sondern es gibt von ihr auch eine ganze Serie von, sagen wir mal so, Abstellräumen, Nebenräumen, ganz banalen Situationen, die durch ihren Blick aber dann plötzlich was ganz Erzählendes, was Wichtiges, Persönliches bekommen.
Können Sie es vielleicht beschreiben an einem Raum, den Ihr Büro Sauerbruch Hatten entworfen hat, eine Kirche?
Ja, es handelt sich um eine kleine Kirche, die wir in Köln gebaut haben, wo Candida Höfer ja lebt. Und sie hat die fotografiert und wir hatten, aber das war schon, sagen wir mal, da war die Kirche schon ein Jahr oder vielleicht anderthalb Jahre fertig. Und die Kirche war vorher schon von vielen anderen Fotografen, auch uns selber, fotografiert worden. Und man hatte so eine gewisse Erwartung an das Bild, weil man glaubte ja, den Raum zu kennen. Und die Überraschung war, dass ihr Foto eigentlich den Raum ganz anders gesehen hatte. Es ist eine bescheidene Kirche, es ist eine kleine Kirche, die so in der Nachbarschaft im Vorort von Köln steht. Die wurde plötzlich zu einem ganz expressiven und, sagen wir mal, fast erhabenen Raum in ihrem Foto, in ihrem Bild. Und das ist natürlich schon eine unglaubliche Fähigkeit einer Fotografin, das, was sie sieht, so derartig zu interpretieren und zu formen auch letztlich.
Sie fotografiert ja immer mit dem Licht, das vorhanden ist vor Ort. Das muss jetzt nicht nur Tageslicht sein. Ich habe das Gefühl, sie macht eigentlich immer alle Lampen an, die da sind.
Das ist richtig, ja. Deswegen sagt sie auch, also muss da eine gewisse Helligkeit sein, obwohl es gibt eben auch Fotos, wo das Kunstlicht dann die Beleuchtung abgibt. Und sie hat ja auch so eine Gleichmäßigkeit im Licht, glaube ich. Ich habe da kein Bild gesehen, kann mich an keins erinnern, wo es, sagen wir mal, helle Situationen gibt, dunkle und Schattenwürfe und so weiter, sondern es hat immer dieses gleichmäßige, sehr neutrale Licht. Die Bechers haben das ja auch gemacht, die haben aber eben nicht im Innenraum oder weniger im Innenraum fotografiert, sondern im Außenraum und haben eigentlich immer nur an bedeckten Tagen fotografiert und die Gebäude, die sehr viel diese Industrieanlagen und so weiter fotografiert, die haben fast nie Schatten.
Die Bechers, ihre Lehrer an der Düsseldorfer Kunstakademie.
Richtig, ja.
Candida Höfer beschreibt ihre Arbeiten ja selbst auch nicht als Architekturfotografien, sondern nennt sie Porträts von Räumen. Sie, Herr Sauerbruch, haben eben von Psychogrammen gesprochen. Das geht ja in eine ähnliche Richtung. Das sind dann aber eben doch sehr strenge Psychogramme. Also einzig in der poppigen Spiegelkantine von Werner Panton in Hamburg kommt ja eine gewisse Heiterkeit auf.
Ja, wobei ich finde interessanterweise auch bei der Spiegelkantine eigentlich fluktuiert das für mich zumindest ein bisschen hin und her. Man könnte sagen, ja, das ist zufällig und leger und die Stühle stehen halt gerade so, wie sie verlassen worden sind von den letzten Nutzern oder so. Aber man könnte es auch sehen wie eine etwas kompliziertere, aber doch so formal sehr vollendete Komposition. Das ist die Kraft ihrer Fotografie, dass man sich nicht mehr ganz sicher ist, ist das jetzt sozusagen eine Art von Schnappschuss, also so wie ein Journalist oder so ein Moment, ein Bildjournalist einen Moment ablichten würde, oder ist das eine ganz gezielte Raumkomposition?
Und hat sie die Bücher in der Bibliothek nochmal aufgeräumt?
So ungefähr, ja, genau.
Dadurch, dass sie die Räume ohne Menschen fotografiert, meint man ja auch, der Stille lauschen zu können und wird beim Betrachten irgendwie auch selbst ruhig und still. Geht Ihnen das auch so?
Ja, das hat auch damit zu tun, dass die Bildkompositionen meistens sehr symmetrisch, oft mit Wiederholung arbeiten, sehr, sag mal, eine eigene Schwere, ist vielleicht nicht der richtige Ausdruck, aber eine Ruhe haben, auf alle Fälle eine Ruhe haben. Und wenn man reinguckt, ist zunächst mal dieser schon mächtige Gesamteindruck. Und dann ist aber, wenn man hinguckt, genau hinguckt, dann gibt es unheimlich viele Details zu sehen. Und man kann eigentlich wirklich eine lange Zeit vor den Bildern verbringen, weil dann immer mehr sichtbar wird. Sie macht Studien, Feldstudien aus der Hand und dann kommt aber ein relativ komplexer Prozess, früher mit einer Plattenkamera, heute mit digitalen Kameras und mit einem Team oder Helfern. Es gibt ein Zitat, da sagt sie, dass ihre Kunst besteht eigentlich darin, den richtigen Augpunkt zu finden.
Augpunkt, ja.
Ja, und wenn sie den gefunden hat, dann wird dort die Kamera in Stellung gebracht und früher waren es halt extrem lange Belichtungszeiten, heute ist das eine sehr hohe digitale Auflösung, die dann zu diesen super präzisen Bildern führt.
Worauf konzentriert sich denn jetzt die Ausstellung, die die Akademie der Künste in Berlin präsentiert?
Die Akademie, die hat zwei große Säle und in einem sind es frühere Arbeiten, im anderen sind es relativ neue Arbeiten. Ein Pièce de Résistance sozusagen mittendrin ist eine für meine Begriffe sehr ungewöhnliche Aufnahme von der Neuen Nationalgalerie von Mies van der Rohe über die Diagonale. Es ist ja eigentlich ein, sagen wir mal, ein sehr ruhiges Gebäude mit diesen Symmetrien in beide Richtungen. Und sie nimmt die über die Diagonale auf, was auch für ihre Verhältnisse eine sehr ungewöhnliche Perspektive ist. Es ist ja im Grundriss ein Quadrat und diese 8 Stützen rundherum und das ist alles sehr definiert und abgezirkelt und proportioniert. Das ist alles zu sehen. Aber was auch entsteht, ist, dass in den Fassaden, die sind ja ganz aus Glas und man sieht teilweise durch. Man sieht, was hinter dem Haus ist und was Innenraum ist, aber man sieht auch, was gespiegelt wird von hinter einem. Mhm. Dadurch entsteht so eine ganz spannende neue Sichtweise eigentlich auf dieses Gebäude. Es gibt noch ein zweites Bild, was allerdings, glaube ich, nur im Katalog ist, nicht in der Ausstellung ist. Da sieht man die Nationalgalerie von oben fotografiert und die steht quasi wie so eine Art von kleiner Pavillon, wie auf einem kleinen Berg. Und rundherum sieht man dann die Philharmonie und die Staatsbibliothek, die ja von Charoun in einer sehr, sag ich mal so, organischeren Architektur gestaltet ist. Und das sieht plötzlich aus wie so ein Pavillon, der in der Landschaft steht. Das ist eine ganz.
Wie hat sie das denn gemacht? Von wo aus?
Das ist der Augpunkt. Das ist so, wie sie sagt. Also es ist tatsächlich so eine etwas ungewöhnlichere Perspektive von Westen und etwas erhöht, also etwas über dem Dach, würde ich mal sagen, von der Nationalgalerie. Eine Perspektive, die man normalerweise nicht hat, die aber eben, und das ist ja bei ihren Bildern immer so, einen neuen Charakter eröffnet, eine neue Geschichte erzählt.
Die Fotografin Candida Höfer ist heute Abend mit dem Käthe-Kollwitz-Preis der Akademie der Künste ausgezeichnet worden im Jahr ihres 80. Geburtstages. Und eine Ausstellung gehört dazu, in Berlin zu sehen, bis zum 24. November in der Akademie der Künste am Pariser Platz. Und mit uns gesprochen darüber hat der Architekt Matthias Sauerbruch. Vielen Dank dafür, Herr Sauerbruch.
Ich danke Ihnen. Schönen Abend noch.
Grow it, show it, das war ein Leitsatz des Musicals Hair der späten 1960er Jahre. Langhaarige Blumenkinder protestierten darin gegen ihre Einberufung zum Militär. Grow it, show it, das ist jetzt frei nach Hair auch das Motto einer neuen Ausstellung im Essener Folkwang-Museum. Es geht darum, was Haare ausdrücken können. Individualität und Herkunft, Tradition, Zugehörigkeit, Identität, aber auch Macht und Protest. Das Folkwang-Museum untersucht anhand historischer und zeitgenössischer Fotografien, Videos und Filmclips die Bedeutung von Haaren in der Kunst, der Mode und in sozialen Netzwerken. Sabine Oelze hat sich umgesehen.
Es ist dunkel. Aus den Lautsprechern im Eingangsbereich der Ausstellung dröhnt ein düsterer Sound. Hinter einer Absperrung stehen drei große Propeller, die einem die Frisur verwehen. Diese Mischung aus Föhn und Mini-Windpark bildet den Auftakt zur Ausstellung im Museum Folkwang. Kuratorin Miriam Bettin.
Das ist eine Arbeit der Künstlerin Leila Geniers, die hier diese Propellermaschinen ausgestellt hat, auch selber Komponistin und Musikerin ist und hier für die Ausstellung eine Arbeit zeigt, die das wehende Haar als eine Art Widerstand inszeniert.
Vom dunklen Eingangsbereich geht es weiter in den hellen, offenen Ausstellungsraum. Vor der riesigen Fototapete eines Barbiersalons, als Vorlage diente eine Schwarz-Weiß-Aufnahme der Fotografin Doris Quarella, stehen mit Frisuren bedruckte Sitzgelegenheiten und laden zum Verweilen und Betrachten von Videos ein. Ein großer Screen zeigt das Tutorial eines YouTubers, der sich genüsslich mit Wachsplatten Haare aus den Ohren zieht. Genauso ernsthaft frisieren sich auf einem anderen Screen zwei Hunde gegenseitig das Fell. Ein ironischer Beitrag des US-Fotografen William Wegman. So viel steht fest, die Ausstellung mischt offensiv Hoch- und Populärkultur. Thomas Selig, Co-Kurator der Ausstellung.
Am Untertitel Haare im Blick von DNA-Bus bis TikTok kann man eigentlich erkennen, dass eben in der Fotografie in den letzten, sagen wir mal, 30, 40 Jahren extrem viel sich verändert hat. Also Social Media hat eigentlich umgekehrt, wer die Autorenschaft besitzt.
Haare, warum, weshalb und wo überall? Schlaglichtartig und thematisch sortiert durchkämmt man diese mit 280 Exponaten prall bestückte Foto- und Videoausstellung und macht überraschende Funde. In einer Vitrine lagern historische Fotografien, die Frauen mit 2,20 Meter langen offenen Mähnen zeigen. Solche Aufnahmen beflügelten zu Beginn des 20. Jahrhunderts bürgerliche Fantasien und wirkten wie eine Art Haarporno. Wie will ich mich repräsentieren? Jens Klein hat Porträtfotos eines Archivs gesammelt und chronologisch sortiert. Jedes Jahr hat seine eigene Matte. Welchen Imagefaktor Frisuren haben, das demonstriert auch Herlinde Kölbels ikonische Serie von Angela Merkels Wandel über die Jahre an der Macht.
Wenn man Angela Merkel sieht, die von Herlinde Köbel, der berühmten Fotografin, über, ich glaube, fast 3 Jahrzehnte fotografiert worden ist und man erkennen kann, wie Macht und wie auch sozusagen die Zeit der Politik in der Politik sie geformt haben, dann ist das zum Beispiel ein sehr offensichtlicher Punkt.
Poetisch erzählt die Langzeitbeobachtung der Fotografin Rienicke Dijkstra, wie sich ein Flüchtlingsmädchen mit Hilfe ihrer Frisuren allmählich emanzipiert.
Wo ein Flüchtlingskind aus dem Kosovo ab dem 4. Lebensjahr bis zur Volljährigkeit im Grunde genommen man sehr genau erkennen kann, wie es sozusagen erstmal sich der Kultur der Niederlande, wohin sie damals geflüchtet ist, sich eingefunden hat, um dann über die Jahre dann eine eigene Identität zu bekommen als Teenager.
Welche emanzipatorische Kraft Frisuren haben, das beweisen auch die zahlreichen Beispiele afrikanischer KünstlerInnen. Tandive Muriu ist Kenianerin. Sie inszeniert Frauen inmitten bunter Stoffe, deren Muster aus der Kolonialzeit stammen. Heraus schauen nur noch ihre Gesichter und ihre Haare, aufwendig geflochten oder mit Perlen verziert. Der Nigerianer Okai Ojaikere dokumentiert seit Jahrzehnten die Frisuren seiner Heimat. Geflochten, gewickelt oder sogar zu Stadtsilhouetten drapiert. Ein beeindruckendes Archiv, das eine Tradition voller Kunstfertigkeit und Schönheit konserviert. Kein Zweifel, Haare sind nicht privat, sondern Ausdruck des Politischen.
Durchweg. Ich habe immer den Eindruck, also seit ich an dieser Ausstellung arbeite, ist jeder Haarschnitt, jede Zugehörigkeit ist eigentlich schon ein politischer Akt.
Das im Westen schambesetzte Thema der Geschlechtsbehaarung wird in der Ausstellung allerdings nur am Rande gestreift. Ein Foto von Anna Ehrenstein zeigt einen Slip, aus dem dunkle Locken sprießen. Augenzwinkernd steht darauf »Western Girl«. Haare, keine Frage, sind ein Thema, das alle angeht, spätestens beim morgendlichen Blick in den Spiegel. Trotzdem ist die Ausstellung weder beliebig noch banal. Sie schafft den Spagat zwischen niederschwelligem Angebot und kunsthistorischer Qualität. Und das ebenso ernsthaft wie humorvoll.
Grow it, show it. Haare im Blick von Diane Arbus bis TikTok. Die Ausstellung ist bis zum 12. Januar zu sehen im Museum Volkwang in Essen.
Fazit.
Wenn ein neuer Theaterabend von Christoph Marthaler angekündigt ist, dann steigt bei vielen der Vorfreudepegel. Am meisten natürlich bei denen, die die Möglichkeit haben, die Aufführung tatsächlich zu sehen. Jetzt ist einmal mehr das Theater Basel der Ort des Geschehens. Ein Haus, dem Marthaler seit 35 Jahren verbunden ist. Er lädt dort an den Konferenztisch eines gewissen Dr. Watzenreuter.
Nadja! Watzenreuter. Watzenreuter. Sind Sie eine geborene Watzenreuter?
Nein, eine geborene Renzenbrink.
Aha, eine angeheiratete.
Ja, sie ist eine angeheiratete Watzenreuter.
Früh verwitwet.
Spät geschwägert.
Eine eingezeugte Renzenbrink.
Nein, vorgezeugt.
Eine eingeborene Watzenreuter.
Frühgeburt, aber außerehelich.
Sind Sie eine Frühgeburt?
Sie hat doch ein Schweigegelübde abgelegt.
Ah. Sind Sie eine Frühgeburt?
Nein, ein Scheidungskind.
Ein außereheliches Scheidungskind.
Eine spätgeborene Nachgeburt.
Eine Watzenreuter Nachkriegsgeburt.
Dr. Watzenreuters Vermächtnis. Ein Wunschdenkfehler heißt der neue Theaterabend von Christoph Marthaler in Basel, ziemlich kryptisch. Und es geht darin angeblich um das Thema Erben. Michael Lages hat die heutige Premiere miterlebt und wir erreichen ihn live noch im Theater. Wer genau ist dieser Dr. Watzenreuter denn?
Das weiß eigentlich kein Mensch und es wird einem an dem Abend auch nicht wirklich erklärt. Das Einzige, was man von ihm weiß, ist, dass Porträts von ihm in dem großen Holzraum von Duri Bischof hängen, die sich im Laufe des zweistündigen Abends auch verändern. Die werden immer moderner. Und man ahnt auch, dass diese Leute, die da gerade zu Anfang miteinander geredet haben, alle irgendwie zur großen Familie Watzenreuther-Renzenbrink gehören. Aber wer nun wirklich wer ist, wer direkter Nachfahre, wer eventuell gar nicht erbberechtigt wäre oder so, das erfahren wir eigentlich gar nicht wirklich. Was wir wirklich erfahren, ist, dass Nadja, von der am Beginn die Rede war, dass die gerade 17 wird an diesem Tag und Cello spielt. Und das tut sie auch den ganzen Abend. Sie ist die musikalische Begleiterin. Wie immer bei Marthaler wird Musik gemacht, sehr verschiedene. Und dann reden die tatsächlich den Abend über so, wie man sich ja verschiedene Dinge von Zusammenkünften vorstellt. Also eine Familienzusammenkunft kann man sich so vorstellen, wenn es vielleicht tatsächlich ums Erbe geht. Also es kann aber auch nur einfach nur ein Geburtstag sein. Es kann aber auch eine Vorstandssitzung sein. Es kann vor allem immer sein, ein kollektives Denken über Gemeinschaft oder Nichtgemeinschaft. Und deswegen ist der Titel auch nicht nur kryptisch, das mit dem Wunschdenkfehler, sondern es ist Wunschdenken und Fehler drin. Und es sind familiäre Wunschdenkspiele, es sind wirtschaftlich ökonomische Denkfehler. Vieles ist darin verborgen und immer wieder ist es die Tatsache, dass die Leute eigentlich nicht wirklich miteinander reden können, aber es dauernd tun.
Ja, das ist dann ein roter Faden, der sich da durchzieht. Miteinander reden, aber sich nicht verstehen? Oder was ist die Ebene dahinter für Marthaler?
Es ist ziemlich schwierig, das wirklich auszumachen. Das ist einer von den Marthaler-Abenden, an die ich mich noch erinnere, als sie wirklich für uns alle, die wir ins Theater gehen, ganz, ganz neu waren. Die waren nämlich nicht immer so einfach zu erklären. Die hatten nicht deutlich ein Thema. Auch dieser Abend hat nicht wirklich ein klares, deutliches Thema. Er hat Bewegungen, er hat Stimmungen. Also immer wieder rekurriert der Abend tatsächlich auf die Familie, auch in diesem wunderbaren Holzraum mit Holzpaletten. Die können zum Schluss auch sozusagen auf Zauberstabberührung von den Wänden fallen. Es stehen Urnen in der Wand. Wenn man die antippt, dann erklingt in ihnen eine Orgel. Deswegen gibt es an dem Abend auch den Begriff der Urnenorgel. Es sind aber wirklich, Hans-Dieter Hüsch hätte gesagt, unzusammenhängende Zusammenhänge, die zusammengehängt werden. Und das ist der Abend in seiner Gänze nicht wirklich einer, dem man eine klare Linie, eine klare Bewegung, ein klares Ziel setzen kann, sondern der hat sich, glaube ich, da bin ich ziemlich von überzeugt, im Laufe der Arbeit an diesem Abend entwickelt. Da, am Anfang war sicher das Erbe, das glaube ich auch gerne. Aber davon haben sie sich in der gemeinsamen Arbeit relativ schnell verabschiedet. Und tatsächlich ist dieses achtköpfige Ensemble plus Cellistin tatsächlich mit der Zeit in einem, ja, irgendwo im Nirgendwo in der Kommunikation eingefangen. Und das ist das, was man wirklich als Essenz über den Abend wirklich erzählen kann.
Befinden wir uns denn in der Gegenwart?
Nein, auch das. Es geht wirklich, es gibt ganz wenige akkurate Zumessungen. Also die sehen schon so aus, als wären sie ziemlich von heute, können aber auch einige schon so aus den 50er, 60ern rübergewachsen sein. Es ist eindeutig eine europäische Gesellschaft, das kann man auch sagen. Es ist auch eine, die sich, das merken wir aber erst zum Schluss, offenkundig ihren Wohlstand, ihren Reichtum aus der Ausbeutung afrikanischer zum Beispiel, auf jeden Fall andersfarbiger Menschen, gebaut und gebildet hat. Das ist aber wirklich nur ein Hinweis gegen Ende, ein Trick, sozusagen eine kleine ideologische Zugabe. Vor allen Dingen folgen wir diesen Menschen durch, ja, sie kommen immer wieder rein, sie gehen immer wieder raus, sie lachen sich teilweise schief und krumm und sind zum Schluss wahrscheinlich alle irgendwie tot, jedenfalls liegen sie auf dem Tisch herum und bewegen sich nicht mehr und es wird nur noch Cello gespielt. Der Abend ist nicht wirklich im engeren Sinne verständlich, aber ich erinnere wirklich daran, es war nicht immer das Prinzip von Christoph Marthaler, dass man diese Abende sozusagen ausrechnen kann. Mhm. Dies ist einer, den man definitiv nicht ausrechnen kann. Und ich finde, es ist angenehm zu sehen, wie er zu seinen früheren, teilweise ganz frühen Methoden zurückkommt und wie das heute noch wirkt, wie das heute noch tatsächlich die Art von Verstörung ausüben kann, die diesen Christoph Marthaler seit so vielen Jahren und Jahrzehnten ausgemacht hat. Ich sehe sowas unglaublich gern, auch wenn ich Ihnen hinterher nicht genau erzählen kann, was ich gesehen habe.
Also könnte ein Erfolg werden am Theater Basel. Bestimmt. Steht auch am Silvesterabend auf dem Spielplan. Michael Lages über die heutige Marthaler Premiere, Dr. Watzenreuthers Vermächtnis, ein Wunschdenkfehler. Danke und schönen Abend noch.
Tschüss.
Deutschlandfunk Kultur. Kulturnachrichten.
Und die hat jetzt Bettina Ritter.
Gebogene Flächen, die den Himmel abbilden, Skulpturen aus Farbpigmenten und riesige spiegelnde Plastiken. So sehen viele Werke des Künstlers Anish Kapoor aus. Jetzt wird der für seine Großskulpturen bekannte Bildhauer für sein Lebenswerk ausgezeichnet und erhält den Wilhelm-Lehmbruck-Preis, wie das Duisburger Lehmbruck-Museum mitteilte. Die Jury lobte die Magie der monochromen, symbolgeladenen Farben und monumentalen Formen in Kapoors Werk. Anish Kapoor ist 70 Jahre alt und stammt aus Indien. Er lebt und arbeitet in London und Venedig. Der Lehmbruck-Preis gilt als eine der international bedeutendsten Auszeichnungen in der bildenden Kunst und ist einer der wenigen, die speziell für Skulpturen verliehen werden. Er ist mit 10.000 Euro dotiert. Auch eine Ausstellung mit Werken Kapoors in Duisburg ist damit verbunden. Charles Brauer hat in Berlin den Deutschen Schauspielpreis für sein Lebenswerk erhalten. Die Jury schrieb über den 89-Jährigen, Brauer habe alle Sparten bedient, in denen schauspielerische Arbeit möglich sei. In seiner Biografie stünden Theaterengagements neben Fernsehspielen, Serien, Kinofilmen, Hörspielen und Büchern. Eine seiner bekanntesten Rollen war die des Tatortkommissars Peter Brockmöller an der Seite von Manfred Krug. Zudem gelangen ihm Erfolge als Vorleser sämtlicher deutscher Hörbuchvertonungen, der Thriller von John Grisham. Ein Berliner Architekturbüro hat den Zuschlag für das neue Haus der Geschichte Österreichs bekommen. Das Team von O&O Baukunst sieht für den neuen Standort im Wiener Museumsquartier einen nachhaltigen Bau in Holzbauweise vor, der sich mit dem Bestand verbindet. Die Entkernung des Altbaus bietet dem Entwurf zufolge große, zusammenhängende Ausstellungsflächen. Das Haus der Geschichte will mit dem Neubau seinen Auftrag besser erfüllen, die Geschichte der Republik ab 1848 umfassend zu beleuchten. Die Fertigstellung ist für 2028 geplant. Das Büro hat zuletzt das Kinder- und Jugendtheater Zoogesellschaftshaus in Frankfurt am Main und die renommierte Ernst-Busch-Schauspielschule in Berlin umgebaut. Klezmer ist eine jüdische Musiktradition. Einer der bekanntesten Vertreter ist der israelische Klarinettist Giora Feitman. Der 88-jährige Musiker hat nun auch die deutsche Staatsbürgerschaft angenommen. Im Interview mit dem NDR erläuterte Feitman, dies sei ein Zeichen, denn wegen der tiefen Verbundenheit zwischen dem jüdischen Volk und Deutschland habe er sich zu diesem Schritt entschieden. Die Aussöhnung der Deutschen und Juden in den vergangenen 80 Jahren sei einzigartig und bemerkenswert. Dass Deutschland und die Juden nach ihrer schrecklichen Geschichte wieder zusammengerückt seien, sei das Ergebnis von guter Bildung und das sei genau das, was jetzt gesellschaftlich, auch hinsichtlich eines zunehmenden Antisemitismus, an erster Stelle stehen müsse.
Fazit: Die Kultur vom Tage im Internet. deutschlandfunkkultur.de/Fazit.
Die Einführung einer Antisemitismus-Klausel für die Kulturförderung. Mit dieser Idee ist Berlins Kultursenator Joe Cialo Anfang des Jahres nicht durchgekommen. Im Gegenteil, es hagelte Kritik an diesem Druckmittel. Cialo wollte damit auf Störaktionen in Museen aus dem pro-palästinensischen Umfeld reagieren. Jetzt versucht er es auf andere Weise, mit der Förderung einer noch nicht näher definierten Beratungsstelle gegen Antisemitismus im Kulturbetrieb. Claudia van Laak berichtet, einen Tag nachdem Joe Cialo eine Berliner Kulturveranstaltung nur unter Polizeischutz verlassen konnte.
Nein, die Lage hat sich noch nicht beruhigt. Erst gestern Abend haben pro-palästinensische Aktivisten Berlins Kultursenator Joe Cialo bedrängt. Mit einer Rede wollte er das sanierte Zentrum für Kunst und Urbanistik wieder eröffnen. Da drängten etwa 40 Aktivisten auf die Bühne, zündeten Pyrotechnik, warfen Gegenstände nach ihm. Nur unter Polizeischutz konnte der CDU-Politiker die Veranstaltung verlassen. In dieser aufgeheizten Stimmung braucht die Kultur Vertrauen aus der Politik und kein Misstrauen, sagt Janina Benduski, Vorstandsmitglied der Berliner Kulturkonferenz. Viele Kulturinstitutionen setzten sich schon lange mit dem Thema Antisemitismus auseinander.
Also ich denke, dass diese Unterstellung, dass da etwas Gefährliches sein könnte, inklusive den Überlegungen, wie das jetzt juristisch zu kontrollieren sein könnte, dass da irgendwelche Sachen sind, dass das in einen freiheitlich orientierten Kulturbereich nicht unbedingt positiv hineinstrahlt.
Der Kultursenator hatte verstanden. Statt Kontrollen in Form einer Antisemitismusklausel, nun also Angebote und Fördergelder gegen Antisemitismus. Der Ende letzten Jahres verabschiedete Doppelhaushalt sieht dafür pro Jahr 10 Millionen Euro vor. Das Haus der Wannsee-Konferenz und die Topographie des Terrors erhalten mehr Geld vom Land. Ein sogenannter Aktionsfonds wurde ausgeschrieben. Kultursenator Joe Cialo.
Wir handeln aktiv im entscheidenden Kampf gegen Antisemitismus hier in Berlin. Unter den Bewerbungen für unseren Aktionsfonds befinden sich beeindruckende Initiativen wie Black Jews, Beda Israel und Antisemitismus in der Clubkultur entgegenwirken.
Dies ist eine Sprachnachricht des Kultursenators. Ein lange geplantes Interview mit dem Deutschlandfunk hat Cialo kurzfristig abgesagt. Nachfragen waren also nicht möglich. Etwa 1 Million Euro stehen für eine neue Beratungsstelle gegen Antisemitismus zur Verfügung. Sie soll allen in der Kultur tätigen, einzelnen Künstlern oder Kulturmanagern, aber auch Projekten und staatlichen Institutionen kostenfreie Angebote machen. Dazu gehören die Vermittlung von Trainings und Schulungen, Krisen- und Interventionsmanagement bei antisemitischen Vorfällen oder auch Beratung bei der künstlerischen Programmentwicklung. Die Intendantin des Internationalen Literaturfestivals Berlin, Lavinia Frey, steht dieser Idee positiv gegenüber.
Ich begrüße alles, was es unterstützt, dass man sich mit dem Thema auseinandersetzen kann. Sehr viele Kollegen machen das eben seit Jahren. Aber warum nicht noch was mehr? Und sich auch dort wieder verbinden und verknüpfen und austauschen. Also ich glaube, das ist auf alle Fälle hilfreich.
Nicht alle Akteurinnen und Akteure sehen die Idee einer Beratungsstelle gegen Antisemitismus im Kulturbereich so positiv wie Sie. Janina Benduski von der Berliner Kulturkonferenz hat 3 Bedenken. Erstens sei die Ausschreibung sehr kurzfristig gewesen. Zweitens sehr breit angelegt. Außerdem habe die Kulturverwaltung gar kein Konzept. Dies mussten die Bewerber selber vorlegen.
Dass wir so ein bisschen gespannt sind, welche Struktur das überhaupt leisten kann. Und drittens hatten die Kulturverbände eigentlich immer dafür plädiert, die Arbeit bereits existierender Strukturen, die in dem Feld unterwegs sind und die echt zum Teil unter sehr prekären Bedingungen richtig viel arbeiten, das besser finanziell zu unterstützen. Und es wird in Teilen durchaus bezweifelt, ob es eine gute Idee ist, dass man nochmal etwas Neues baut.
Kritik an der von der CDU geführten Kulturverwaltung kommt nicht nur aus den Institutionen selber. Auch die Opposition im Abgeordnetenhaus und sogar der Koalitionspartner SPD sind unzufrieden. Unprofessionell und schleppend agiere die Kulturverwaltung, ist da zu hören. Der SPD-Fraktionsvorsitzende Raed Saleh ist sauer.
Mich ärgert das sehr und ich erkenne nicht wirklich dort die Linie. Ich erkenne dort kein Konzept und ich wünsche mir auch etwas mehr Engagement, ehrlich gesagt, in der Kulturverwaltung, wenn es darum geht, ernsthaft an die Sache ranzugehen.
CDU-Kultursenator Joe Cialo widerspricht.
Von den 10 Millionen Euro, die bis Jahresende im Haushalt bereitstehen, sind bereits über 9 Millionen für konkrete Projekte verplant und rund die Hälfte dieser Mittel haben wir in kürzester Zeit bewilligt.
Ein halbes Jahr brauchte die Kulturverwaltung allerdings für die Ausschreibung der geplanten Beratungsstelle gegen Antisemitismus. Wer den Zuschlag dafür erhält, ist noch nicht entschieden. Die Mittel für diese neue Institution sind zunächst auf 2 Jahre befristet. Wie soll unter diesen Voraussetzungen qualifiziertes Personal gefunden werden, fragt Janina Benduski von der Berliner Kulturkonferenz.
Und dann muss bis Ende des Jahres auf einmal Geld ausgegeben werden. Das ist fast unmöglich.
Und so drängt sich der Eindruck auf, dass bei der Bekämpfung des Antisemitismus viel politischer Aktionismus im Spiel ist. Wir nehmen schnell viel Geld in die Hand für diesen Kampf. Dieses Signal wollte der Berliner Senat senden. Ob das Geld sinnvoll ausgegeben wird, das scheint dabei zweitrangig zu sein.
Ja, wie sinnvoll ist eine Beratungsstelle gegen Antisemitismus im Kulturbetrieb? Claudia van Laak aus unserem Berliner Landesstudio hat dazu Stimmen eingeholt. Das Absurde, das Paradoxe im Alltäglichen. Der Künstler Erwin Wurm treibt es auf die Spitze. Seine Big Mutter ist eine überdimensionierte rote Wärmflasche. Durch zwei Gummifüße kann sie aufrecht stehen. Erwin Wurm spielt mit den Möglichkeiten von Skulptur, Performance, Fotografie und Malerei. In diesem Sommer ist er 70 Jahre alt geworden, Anlass für eine große Retrospektive in der Albertina Modern in Wien. Wolfgang Fichtel war bereits dort.
Sehr rüstige 70 ist Erwin Wurm gerade geworden. Aber der Mann hat noch viel vor. 100 will er werden, sagt er, und dabei immer wieder Neues schaffen, auch damit ihm selber nicht langweilig wird. Und trotzdem jetzt schon diese Retrospektive in der renommierten Albertina in Wien. Ein Rückblick auf das vielfältige Werk des Jubilars. Passt das überhaupt zu Erwin Wurm?
Also Retrospektive ist ein erschreckendes Wort, weil ich persönlich bin wenig interessiert an dem, was ich schon gemacht habe. Darum ist ja ein Großteil der Ausstellung hier neu.
Neu ist, dass Wurm endlich zu malen begonnen hat. An der Kunstakademie damals wollten sie ihn nicht in die Malklasse lassen. Nur deshalb landete er bei den Bildhauern, wurde berühmt mit Fat Cars, seinem aufgeblasenen roten Porsche. Er wurde berühmt mit seinen Essiggurken, die es in x-facher Ausfertigung gibt. Erwin Wurm ist einer der international bekanntesten und begehrtesten Künstler Österreichs, obwohl doch durch und durch österreichisch, sagt Klaus Albrecht Schröder, der Generaldirektor der Albertina.
Natürlich ist Erwin Wurm ein zutiefst österreichischer Künstler, gar nicht in einem anderen Land denkbar. Allein seine Ikonografie des Würstels, der Gurke, das sind Motive, die zutiefst aus der Jausentradition Österreichs kommen. Trotzdem versteht man, du bist eine blöde Gurke oder was bin ich nicht für ein armes Würstchen auf der ganzen Welt.
Und die ganze Welt schmunzelt über seine Skulpturen. Dinge aus unserem Alltag, die er auf den Kopf stellt, aufbläst, verbiegt, zusammenschrumpfen lässt. Die wichtigsten zeigt die Albertina Modern bis mindestens Anfang März nächsten Jahres. Von den Anfängen bis heute. Das Lebenswerk halt. Zumindest alles, was bisher da ist. Humor ist eine Waffe. Mit dem Satz von Erwin Wurm wird seine Kunst gern erklärt. Wir stehen vor einem übergroßen Wurstknäuel, Klaus Albrecht Schröders Lieblingsskulptur, sagt er, und erklärt die Philosophie dahinter.
Die große Wurst, zwei Liebenden, die einander umschlingern. Man glaubt, in der Liebe ist man ganz sich selbst, ist man ein Individuum, unverwechselbar und ernst. Und dabei ist man doch auch dabei meistens nur eine armselige Gestalt, die ein armes Würstchen abgibt.
Kein Witz. Kunst darf Spaß machen, sieht auch Erwin Wurm so. Aber im Ernst, ernst gemeint ist das alles auch.
Was Erwin Wurm gar nicht ist, das ist ein Witzeerzähler. Er ist kein Humorist, er ist ein Ironiker, ganz sicher. Aber die Einsicht, dass das Leben als solches letzten Endes absurd ist, dass wir unter dem Joch des Konsumzwangs stehen, der Ängste von Neurosen und Psychosen, das macht sein Werk zu einem der ernstesten der zeitgenössischen Kunst.
Hätte man jetzt mit Blick auf die ganze Retrospektive nicht gedacht. Aber auch der Künstler nickt. Sein beengtes Elternhaus im steirischen Bruck an der Mur. Als Skulptur zeigt es Wurm so eng, wie er es in Erinnerung hat. Und das ist eine Botschaft.
Humor war nie Ziel, das passiert bei den Leuten. Es gibt zum Beispiel Leute, die finden das Narrow House lustig, was mich immer sehr erstaunt hat, weil das Narrow House ist ein Bild unserer verengten Gesellschaft. Was da lustig ist, daran frage ich mich.
Für die Albertina hat er ein neues Narrow House gebaut. Eine Schule, ein Klassenzimmer, wie er es damals erlebt hat.
Ich bin aufgewachsen, geboren in den 50er Jahren. Da war Österreich eine Nachkriegsgesellschaft noch und es war alles sehr eng und bestimmt, wir wurden in der Schule noch geschlagen. Kann man sich heute nicht mehr vorstellen.
Eng, gedeckelt, man muss sich bücken, um reinzuschauen in das ausgestellte Klassenzimmer, auf die völlig aus der Zeit gefallenen Lehrtafeln, gebückt in die Schule. Viele kennen das auch noch, sagt Wurm, der in der Schule gerne der Erwin gewesen wäre. Aber da gibt's noch was gut zu machen. Jetzt. Endlich retrospektiv.
Die waren in der Schule immer der Wurm, nicht der Erwin. Aber wir drehen das jetzt um. Jeder Besucher, Sie können und sollen Ihren Vornamen auf die Schule schreiben, bitte. Also als Reminiszenz an Ihre Schulzeit. Danke sehr.
In der Wiener Albertina darf jeder ein Teil des Wurmkunstwerks sein. Seinen Vornamen auf das Kunststück schreiben, Spuren hinterlassen. Wolfgang steht da schon. Der Fichtel hieß das damals auch in meiner Schule.
Wolfgang Fichtel über eine Retrospektive zum 70. Geburtstag des Künstlers Erwin Wurm in der Albertina Modern in Wien. Wie gesagt, bis mindestens Anfang nächsten Jahres im März. Und jetzt sichtet Florian Werner die gedruckten Feuilletons vom Samstag, dem 14. September.
Aus der Tiefe des Raums zur Unsterblichkeit. Unter dieser metaphysisch aufgeladenen Überschrift gratuliert Matthias Alexander in der Frankfurter Allgemeinen Zeitung dem Fußballer Günther Netzer, der am Samstag 80 Jahre alt wird. Alexander würdigt Netzer als Fußballmythenmacher, ja als ersten Popstar der Ballbranche, meint aber trotzdem, dass seine gesamtgesellschaftliche Bedeutung überhöht werde. Netzers Fußball spiegele die Aufbruchstimmung der Ära Brandt wider, heißt es jetzt in den Feuilletons. Günther Netzer selbst hält nichts von dieser These. Zudem ist Netzer bekennend unpolitisch. Widerspruch gegenüber Autoritäten ist bei ihm nicht Ausdruck von Revoluzertum, sondern von Selbstbewusstsein. Und nicht nur das Feuilleton, auch Netzer selbst überschätze bisweilen seine Bedeutung. Das gilt etwa für das legendäre Viertelfinalspiel bei der Europameisterschaft 1972 gegen England, von dem der Fußballer später glauben machen wollte, er habe das Spiel seines Lebens gemacht. Alexander widerspricht. Eindruck hat vor allem hinterlassen, wie er mit seinen wehenden langen Haaren und großen gebieterischen Schritten durch das Mittelfeld läuft. Netzers Bedeutung in diesem Spiel ist nicht mit im engeren Sinn fußballerischen Maßstäben zu messen, sondern mit ästhetischen. Ebenfalls um Ästhetik geht es in dem gerade vom englischen Königshaus veröffentlichten Video, in welchem Prinzessin Kate über ihre Chemotherapie spricht. Susanne Wahab-Zadeh macht sich in der Süddeutschen Zeitung Gedanken über die dadurch ausgelösten medialen Reaktionen. Eine ganze Reihe von Zeitschriften haben Alternativen zu dem bereits ausverkauften Veronica Beard Blümchenkleid zusammengestellt, das Kate im Video trägt. Letzteres ist ganz unbedingt ein Beispiel für vielgeleitete Beleuchtung. Es geht hier darum, dass eine junge Frau gegen eine Krebserkrankung kämpft. Wer schaut sich das an und denkt, ja, ja, fein, fein, Genesung, aber holla, der Look ist ja geil, will ich auch. Allerdings, gibt Wahab-Zadeh zu bedenken, handelt es sich bei dem Video nicht um eine authentische Äußerung, sondern um eine höchst artifizielle Inszenierung. Der Clip liefere dem Medienvolk, was es verlange. Wahab-Zadeh schreibt, wofür sind Könige und Königinnen gut, die keine politischen Entscheidungen treffen und von denen heute keiner mehr glaubt, sie wären von einer höheren Macht eingesetzt worden. Sie sollen unser Verlangen nach ein wenig Glanz und Magie in unseren kleinen Leben stillen. Wer fürstlich fürs Existieren entlohnt wird, existiert öffentlich. Ebenfalls überaus öffentlich existiert die amerikanische Popsängerin Taylor Swift. Diese Woche hat sie bekanntlich der demokratischen Präsidentschaftskandidatin Kamala Harris ihr Vertrauen ausgesprochen. Sie tat dies mit einer ihrer Katzen im Arm und sie unterschrieb ihre Wahlempfehlung mit »Childless Cat Lady«. Ein klarer Seitenhieb gegen die Republikaner, wie Aurelie von Blasekowitsch in der SZ analysiert. Frauen als Feindbilder sind nichts Neues, die Geschichte ist voll von ihnen. Und in Zeiten, in denen Frauen ökonomisch gesehen immer mächtiger werden, ist es konsequent, es gezielt auf die kinderlosen Frauen abzusehen. Sie verdienen mehr Geld, kaufen den Männern Immobilien und Luxusuhren weg. Außerdem stehen sie im Verdacht, nicht die Art Frau zu sein, die ihm mit Hausarbeit, Familienpflege und allgemeiner Seelsorge den Rücken frei halten will. Und welche Rolle spielt bei alledem die Katze? Nun zwar nur eine Nebenrolle, aber eine mit Vorbildfunktion, meint von Blasekowitsch. Die Katze beansprucht das Reich, das ihr zusteht. Sie lässt die Menschen verliebt um sie tanzen und verschläft gemütlich eingerollt den halben Tag. Wahre Emanzipation.
Florian Werner mit der Kulturpresseschau und das war Fazit mit Britta Bürger.